Paulus Vortragskassette 1083. Sie hören Karl Geier über Sacharja 9, 1954, Sees Haupt. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100, Heilbronn.
Ausspruch des Wortes Jehovas über das Land Schadrach. Schadrach oder Schadrach, das Wort bedeutet zu Deutsch einfach Umkreis. Also, Gott will von wem reden? Er redet hier ja von der Wiederherstellung seines Volkes Israel. Und da sagt er, wenn ich euch wiederherstelle, dann muss ich auch gewissermaßen ringsum so eine neutrale Zone schaffen. Da muss ich so eine entmilitarisierte Zone schaffen, in der niemand mehr ist, der euch angreifen kann. Und deshalb redet er gerade von dem Kranz, der um Jerusalem herum ist. Da fängt er merkwürdigerweise an mit der Stadt Damaskus. Wo wurde die Leidensgemeinde geboren, wenn wir so sagen dürfen? Bei Damaskus denn, das, was vorher nicht geoffenbart wurde, das fing dort an, und zwar hat sich da zum ersten Mal der Verherrlichte vom Himmel her geoffenbart. Die anderen Zwölfe, die haben ihn in Niedrigkeit gesehen, im Fleisch, aber da ist jetzt einer, der wird vor Damaskus berufen. Damaskus heißt zu Deutsch Blutkelch. Also im Brief hat er ihm gesagt, gewissermaßen dort schon die Stadt Damaskus war, damit dafür Zeugnis. Damaskus heißt Blutkelch. Du musst dein Kelch auftrinken, den ich getrunken habe. Du musst mir in allem gleich gemacht werden. Sagt Paulus da nicht, dass das ein Höchstes ist, gleichgestanden zu werden seinem Leiden und seinem Tode? Von dort ging es an. Und was hat er ihm als allererstes gesagt? Er hat den Ananias hingeschickt und sagt, der Ananias wurde es nicht. Und dann sagt er, du gehst hin und legst ihm die Hände auf, dass er wieder sein wird und sein Kind ist ihm eins. Der ist mir das auserwählte Rüstzeug, um meinen Namen zu tragen vor Könige und Söhne Israels und vor den Nationen. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Das seht ihr, Damaskus, Lutkensch, hat ihn nicht in Bethlehem oder sonst wo hingeholt und hat ihn da als Brotausteiler ins Brothaus gestellt. Nein, du musst mir gleich gemacht werden in meinem Leiden und in meinem Tode. Und den Philippern, die er als Erste in Europa besucht, denn er betrat das Land Philippi, war die erste Stadt jenes Teiles, eine Kolonie, nämlich eine römische Soldatenkolonie von ausgedienten Soldaten. Philippi, an der Stelle betrat er den Boden Europas. Und denen schreibt er, denn euch ist es geschenkt, in Bezug auf den Christus, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, weil ihr denselben Kampf habt, den ihr auch an mir gesehen. Und von den Kolossern schreibt er, dass dieser große Kampf denen gegeben ist und für die geführt wird, die das Angesicht Jesu Christi im Fleisch nicht gesehen haben. Denn dort rede ich zunächst von Paulus, aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich kann das nur andeuten. Also Damaskus. Hier geht es also um den Umkreis von Jerusalem. Damit wir aber dieses Wort Umkreis ein bisschen klarer sehen, möchte ich bitten, dass wir aus dem Propheten Hesekiel einmal das Kapitel 38 aufschlagen und da einen Vers draus lesen. Ich lese zunächst Hesekiel 38, Vers 10. So spricht der Herr Jehova, und es wird geschehen an jenem Tage, nämlich wenn der von Norden kommt, der von Rosch oder Rusch aus dem Lande Rusch, wie ihr in Kapitel 38 einschließt, den Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, dass der Fürst von Russland vom Lande Rusch oder Rosch mit Mesech, Moskau und Tubal, Tobolsk mit europäisch und asiatisch Russland. Also, dann an jenem Tage, wenn das geschieht, da lesen wir, dieses Volk, das wird kommen, denn der Verderber wird von Norden kommen. Sagt die Schrift, bitte. Hesekiel 38. Bitte. Ja, was ich gelesen habe, von Rosh, Mesech und Tubal ist in Vers 1. Ja. Da möchte ich sagen, dass Luther das Wort Rosch übersetzt. Das Wort Rosch heißt Haupt. Das habt ihr, wenn ihr das erste Blatt der Bibel aufschlagt. Da steht im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Wo Anfang steht, da steht im Hebräischen das Wort Bereshit. Und das heißt so viel wie im Haupt schuf Gott Himmel und Erde. Deshalb hier Fürst von Rosch. Das ist der Hauptfürst und das ist derjenige. Das wird uns auch, weil wir dran sind, schon deshalb interessieren. Da steht in Vers 7, rüste dich, rüste dir zu, du und alle deine Scharen, die sich zu dir versammelt haben, und sei ihr Anführer. Der Fürst von Rosch, der Fürst des Hauptes, der Fürst von Russland, daran seid ihr. Russland ist das Hauptland, das Land des Hauptes. Lasst mich in dem Zusammenhang nur kurz im Vorbeigehen auf etwas hinweisen. Wenn wir an die letzten zwei Weltkriege denken, da sind all die Nationen, die großen Nationen der Erde, deren Symbole, alle Tiersymbole sind. Der Daniel sieht ja auch die Weltreiche unter welchem Zeichen, unter der Gestalt von Tieren. Alle die, ob das der britische Löwe, der russische Bär oder der deutsche Adler, der deutsche Doppeladler Deutschland und Österreich oder der polnische Adler ist oder was es sonst ist, die sind alle miteinander auch wie die Bestien übereinander herfallen. Wenn ihr die kleinen Nationen betrachtet, dass die Schweiz ist, nach Holland oder ob das Dänemark ist oder ob das Schweden, Norwegen, Finnland ist. Keiner von denen hat den Krieg erklärt. Die sind höchstens überfallen worden von uns oder von sonst jemand, mitgezwungen worden. Die haben alle als Symbol das Kreuz. Wenn ihr nun an noch etwas denkt, dieses große christliche Tier im Norden, das einmal viel freifressen wird, der Verderber wird von Norden kommen, das hat heute einen Pakt mit wem? Ihr wisst, das Weltendreich, das Antichristliche, das heißt das Tier. Nun braucht ihr daran zu denken, wenn das aufsteigt einmal aus dem Völkermeer, Offenbarung 13, dann lässt ihr der Drache, der Leib ihm sein, der gibt ihm sein Reich und seinen Thron und große Vollmacht. Rein äußerlich gesehen, wir wissen ja, der Drache ist ja Satan, aber seine Hauptmacht auf der Erde, da braucht ihr nur dran zu denken, der chinesische Drache. Seit Russland mit China verbunden ist, gibt es nahezu keinen Aufenthalt, keine Macht mehr, die die beiden aufhalten kann in ihrer Verbindung. Das ist auf Erdenstein zunächst einmal das, was sich da anbahnt. Aber dahinter stehen eben die anderen. Wir brauchen von den Missionaren, die in China waren, nur zu hören, in welchem Umfang dort die Zauberei und alle diese Dinge im Schwange sind. Ich kann mich darüber jetzt auch nicht aussprechen. Nur eins, wir sehen, rein äußerlich angebahnt ist die Sache so, das, was die da oben in der Luft, der Satan mit seinen Anhängern auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, denn der Abgrund, der Norden ist aufgehängt über dem Abgrund, damit die sofort von dort wohin stürzen, in den Abgrund. Da liegen alles wunderbare Geheimnisse und Weisheiten drin. Aber äußerlich sehen wir angebahnt, was die da drüben im Lufthimmel beschließen, auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, in ihren geheimen Ratssitzungen, von denen es schon im Psalm 1 und den anderen heißt, dass er, der Herr, sich nie auf ihren Sitz gesetzt hat. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Er will von den Beratungen dort gar nichts wissen. Er geht den Kreuzes- und Opferweg. Aber was da oben beschlossen wird, das wird auf Erden hier unten ausgeführt, und da ist eine Projektion gewissermaßen. Die Erde, die Geschehnisse auf der Erde, das sind Mikroprojektionen von da drüben. Ihr braucht ja nur im Daniel zu lesen, wie er kommen wollte, wie der Erzengel Michael kommen wollte zu dem, der Gabriel wollte kommen zu dem Daniel, wollte ihm einen neuen Erlass herausbringen, etwas offenbaren, und dann haben ihn die Fürsten der Könige von Persien da drüben, der Fürst der Könige von Persien, der widerstand mir 3 Wochen, lässt mich nicht stören. 21 Tage konnte er nicht kommen. So lange hat diese Heeresmacht da drüben selbst einen Gabriel aufgehalten, bis dann der römische Kriegsminister seinem Kultminister zu Hilfe kam. Nämlich bis das Michael kam, euer Fürst, der stand mir bei wie der Jener. So spielt sich das da drüben ab. Aber nun weiter. Ich wollte hier das ja gar nicht so lange dazwischen behandeln, sondern aus Vers 12. Wenn dann dieses Tier von Norden kommt, um Raub zu rauben, Hesekiel 38, 12, und Beute zu erbeuten und deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer. Ihr wisst ja, er will wieder, der Herr will kommen und will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und die Trümmer, die will er auch wieder aufbauen. Gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist. Was ist das für ein Volk? Also seht ihr, dass einmal Russland gegen die Juden ziehen wird. Gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Da seht ihr unten dran, in der Fußnote, in der Elberfelder, den Nabel der Erde bewohnt. Wenn man das liest, ich habe die Stelle extra deshalb gelesen, damit wir sehen, was es dort heißt. Das Volk, das ist jetzt im Mittelpunkt versammelt. Deshalb kann man die Weltgeschichte nur von wo aus verstehen. Von Jerusalem aus, nicht wahr? Das ist die Achse, um die sich alles dreht. Wie ein Rad um die Achse. Um die Narbe. Wie das Rad sich um die Narbe dreht. So ist Israel die Narbe oder der Nabel, der Mittelpunkt der Erde. Und von da aus alles andere. Und damit diese Drehung nicht aufhört, damit dieser Mittelpunkt nicht wieder einmal stillgelegt wird, deshalb sagt er dort in Sacharja 9, dass er was tun will. Ich säubere mal den Umkreis, nicht wahr? Das heißt, wir machen hier eine Sperrzone, dass keiner mehr kommen kann, auch der von Norden kommende, denn der Verdränger wird von Norden kommen. Und nun lest ihr dort, jetzt gehen wir zu Sacharja 9 zurück. Da lest ihr dann in Sacharja 9, ich nehme mal einen Vers im Voraus, den Vers 8, das war der letzte, den unser Bruder Dreher gelesen hat, und ich werde für mein Haus ein Lager aufschlagen vor dem Kriegsheer. Also wenn das Kriegsheer kommt von Norden, um die zu bedrängen, dann schlägt er ein Lager auf. Vor den Hin- und Wiederziehenden, und kein Bedränger wird sie mir überziehen. Denn jetzt habe ich da rein gesehen mit meinen Augen. Wenn ihr in Psalm 74 lest, was der Asaf dort sagt, da schreibt der Asaf: Herr, willst du uns gar nicht mehr angucken, nicht mehr ansehen? Wie lange soll der Bedränger uns verdrängen? Lest ihr dort in Psalm 74, Vers 10. Wie lange soll der Bedränger uns bedrängen? Wir wissen, wer der Bedränger ist, nicht wahr? Der Zerstörer der Erstgeburt, der Verkläger der Brüder. Wisst ihr, wenn man das liest und weiß, wir haben ja diese ganze Woche schon davon gesprochen, dass es sich hier um die Prophetie handelt, für den Beginn des Tausendjahrreiches, dann kann man sich hier nebendran, dass der Bedränger sie nicht mehr bedrängen darf, das dachte er in all den tausend Jahren nicht. Da könnt ihr euch durch Offenbarung 20, 1 bis 3 nebendran schreiben, denn dort lesen wir, da kommt ein Engel vom Himmel, der hat eine große Kette, und dann bindet er den Satan auf 1000 Jahre und versenkt ihn da in den Abgrund. So lange passt er nicht da unten raus. Er wird festgebunden da unten. Darf in den 1000 Jahren der Bedränger sie bedrängen? Nicht mehr. Da seht ihr, welch ein Zusammenhang besteht zwischen so einem Wörtlein. Man muss aber allerdings immer so ein Kapitel in die ganze Prophetie hineinstellen. Wie ich vorhin sagte, ich habe euch selber geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und, was ist uns aufgegeben? Die Endziele der Äonen. Wir können nie weit genug die Pfähle stecken, damit wir sehen, alles, was zwischen der Planung und der vollendeten Ausführung liegt, das geht uns alles an. Und nun, ich will über diese Namen, die da kommen, nur ein paar Worte noch sagen, weil ich gern an das andere Stück, das mir eigentlich zugeteilt ist, kommen möchte. Ich will nur so etwas sagen. Damaskus heißt Blutkelch. Wisst ihr, wenn wir von dem Umkreis reden, dann müssen wir ja natürlich auch von welchem Umkreis reden? Von der uns umgebenden Luft, das geht uns ja auch an. Wenn der Herr am Grab des Lazarus sagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Das heißt, es wäre nicht notwendig gewesen, dass ich um deinetwillen noch laute Worte hier mache. Zwischen uns ist alles klar. Aber um der Dabeistehenden willen, sagt er, das ging zunächst auf die Juden hin, die da drumherum standen. Was meint ihr, wer da wohl noch dabei gestanden hat? Wenn wir ein Schauspiel für Menschen und Engel sind, dann könnt ihr versichert sein, wenn es Engel gelistet, in all das hineinzuschauen, was Gott hier unten mit seinen Heilskörperschaften durchexerziert, dann könnt ihr versichert sein, da haben viel mehr Engel dabei gestanden wie Menschen. Genau wie auf Bethlehems Fluren. Was meint ihr, wer auf Bethlehems Fluren mehr war? Die Hirten oder die Engel? Die Menge der himmlischen Heerscharen, das waren sicher mehr als die Hirten, die dort waren. Und so ist es bei uns auch. Das ist meine stille Freude, wenn ich an unsere Märtyrer denke, die irgendwo umgebracht sind worden. Gerade wie Traugott Harm, den man in Riga erschossen hat in einem Schulkeller. Er war ja Theologieprofessor in Dorpat und er hätte können über die Ostsee fliehen. Es war noch möglich. Und dann sagte er, ein Hirte verlässt nicht seine Herde. Das war kein Mietling. Und dann blieb er da, er wusste, was ihm drohte. Ich werde als Frankfurter gesprengt, das wusste er. Ich will dann nur noch ein paar Namen sagen. Da werden jetzt ein paar Namen genannt. Der nächste Ort ist Hamat. Hamat heißt Zornglut. Dann kommt Tirus, das heißt Fels. Wisst ihr, wenn man das sieht, ich hätte jetzt eine Stunde Zeit, um über Tirus eine Bibelstunde zu halten. Vielleicht einmal an etwas erinnern. Warum erscheint denn hier Tirus? Als der David zum ersten Mal sein Haus baute. 2. Samuel 5, Vers 7 ist das, glaube ich. Wer es nachschlagen will, das tut mir einen guten Fall, wenn er es nachschlägt. Ich glaube, es ist 2. Samuel 5, Vers 7. Als der David sein Haus baute, da lässt ihr, da ist einer gekommen, ohne dass der einen Befehl hatte. Und da hat ihm sein Haus gebaut mit Zedern von Libanon und alles Mögliche. Und das war der König von Tirus. Der ist gekommen, hat ihm David ein Haus gebaut. Wirklich, das ist so typisch, wenn man das sieht. Ach, das interessiert uns doch nur rein historisch. Denken wir, wann wird auch der kommen? Wenn der wahre David Sohn, der Christus, einmal wiederkommt, dann will er was tun. Danach werde ich wiederkehren und die zerfallene Hütte David aufbauen. Jetzt kriegt der David erst ein richtiges Haus. Was meint ihr, warum der David jetzt ein richtiges Haus bekommt? Da wollen wir doch einmal ein paar Verse nachschlagen. Bitte sei so freundlich, schlag einmal jemand auf. Hesekiel 34, Vers 23. Und in der Zwischenzeit kann jemand schon aufschlagen. Hesekiel 37, Vers 24. Und ein anderer kann aufschlagen. Hosea 3, Vers 5. Da wollen wir mal die drei Stellen schnell lesen. Bitte Hesekiel 34, Vers 23. Wer hat lesen?
Und ich will ihnen einen einzigen Hirten errichten, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Derselbe soll sie weiden und soll ihr Hirte sein.
Also, wer wird wieder erweckt? David wird wieder erweckt. Deshalb hat er ja auch gesagt, dass er die Verwesung nicht sein wird. Der liegt zwar schon Jahrtausende im Grab da unten, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sei. Psalm 16, 11. Warum denn? Er muss ja noch einmal kommen. Der wird auferweckt. Das ging zunächst nach Apostelgeschichte 2 an wem in Erfüllung? Weil David ein Prophet war, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Aber dann, weil der Christus auferstanden ist, da ist jetzt er die Wurzel. Im alten Leben, dem Fleische nach, da war David oder Israel die Wurzel, aus der das Reich Christus aufsproste, dem Fleische nach. Dem Geist der Auferstehung nach, da ist Christus die Wurzel Davids. Da muss er zuerst auferstehen, sonst würde der David nie mehr da unten herauskommen. Und nun bitte die zweite Stelle aus Hesekiel 37, Vers 24, 25.
Und mein Knecht David wird König.
Und sie werden alle dann einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechten wandern und meine Satzungen bewahren und sie tun. Und sie werden wohnen in dem Lande, das ich meinem Herrn Jakob gegeben, wo ich eure Väter gewohnt habe. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein
Geschäft
wird ihr
Fürst sein, Hosea 3, Vers 5, bitte.
Danach werden sie diese Aufklären und ihr Ober, ihren Gott und David, ihren König studieren.
Also Bibel werden, das kenne ich schon. Bibel werden dort sein. Sie kehren um zu Jehova, ihrem Gott. Und zu David, ihrem König. Wer der Jehova des alten Bundes ist, darüber haben wir schon oft geredet. Nämlich, das ist nicht der Vater, sondern wenn dort zum Beispiel, ihr braucht ja nur zu lesen, wer war denn der Fels der Mitzoch? Der Wissen, der Christus. Nicht wahr? 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels aber, der mitfolgte, war der Christus. Oder wenn ihr in Vers 10 lest, sie haben wen versucht dort? Oder Vers 9, in 1. Korinther 10, Vers 9. Sie haben den Christus versucht. Und wenn ihr in Hebräer 11 lest, der Moses, der hat die Schmach des Christus für viel größere Freude geachtet als die, als alle Städte Ägyptens. Wir sehen, wenn zum Beispiel dort drei Mann zu Abraham kommen und Abraham geht ihnen dort, als er vor seinem Zeltenheim Mamre sitzt, 1. Mose 18, geht er ihnen entgegen, dann verneigt er sich nicht vor alle drei. Mit wem redet er? Er sagt nicht, ihr Herren, wenn ihr euch fällt. Er redet den einen an, den Herrn, und dann lädt er sie alle drei ein. Und als sie gegessen haben und fortgehen, begleitet er sie, und dann schickt der Herr, der Jehova, der schickt die zwei weg. Das sind Engel. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn, die Elberfelder übersetzt nicht, sondern Abraham aber blieb noch vor Jehova stehen. Abraham sah meinen Tag, sagt Christus. Er hat ihn dort schauen lassen, schon an Sodom und Gomorra, so geht es am Tag des Herrn. Er wird alles mit Feuer verbrannt. Aber dann durfte er auch bis dorthin sehen, wie ein Johannes im Geist am Tag des Herrn war. Der Abraham durfte sehen, er sah meinen Tag und freute sich. Auch das nur nebenbei. Wisst ihr, wenn das Gott der Vater gewesen wäre, der Jehova mit dem Gott, oder auch Moses, stand im Volk kein Prophet mehr auf, der so mit dem Herrn geredet hätte, mit Jehova geredet hätte, von Angesicht zu Angesicht, wie der Moses. Wenn das der Vater gewesen wäre, hätte Johannes nie schreiben können, niemand hat Gott je gesehen. Wenn Moses mit dem Vater von Angesicht zu Angesicht geredet hätte. Aber der Offenbarungsträger Gottes, das ist immer der Sohn. Der eingeborene Sohn, der macht ihn nicht nur kund. Der hat ihn kund gemacht. Das geht auf die Vergangenheit zurück. Immer und immer in all den Jahrtausenden vorher ist Christus der Enthüller oder der Offenbarer des Vaters, der Offenbarungsträger. Und deshalb, nun zurück zu unserem Texte. Wen werden Sie dort, Hosea 3, Vers 5, an jenem Tag verehren? Zwei. Die Kinder Israel werden umkehren zu Jehova, ihrem Gott, der Jehova Christus des alten Bundes. Das ist er, ihr habt ja gesehen. Wer war denn bei ihnen? Kein anderer Gott war bei ihnen in der Wüste. Jehova hat sie geführt. Und wir lesen, der Held, der mitfolgte, das war der Christus. Da steht doch schwarz auf weiß, wer das war. Und dann werden sie umkehren zu Jehova, ihrem Gott, denn Christus ist der vom Vater ihnen zum Gott gemachte. Und zu dem werden sie umkehren. Und noch zu einem, und zu David, ihrem König. Denn während der Christus mit seinen Heiligen den Kosmos richtet und die Engel, da muss da unten der David als sein Stellvertreter die Erde richten, denn das Recht geht aus von Jerusalem. David ist Statthalter für seinen Nachkommen, für den Christus. Und da muss er wieder auf seinen Thron zurückkehren und muss da unten in den 1000 Jahren die Erde beherrschen, während welcher Zeit der Christus nur immer wieder besuchsweise erscheint hier unten. Ich kann darüber jetzt im Einzelnen nicht sagen, das wird zu ausführlich. Aber in der Zeit, in der wir durch die Himmel fahren mit dem Christus und den Kosmos richten und die Engel, denn nach den 1000 Jahren, da erwähnt nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel, da werden die nicht mehr gefunden, keine Stätte für sie. Das Gericht über die Engelwelten und den Kosmos, das erfolgt in den 1000 Jahren, auf denen hier unten von Jerusalem aus das Recht hinausgetragen wird zu den Nationen der Erde. Da hat Israel seine irdische Funktion als Heilskörperschaft für die Nationen und wir unsere himmlische Funktion als Heilskörperschaft für den Kosmos. Da erfüllt die Gemeinde ihren kosmischen Auftrag. Und deshalb ist das, was wir hier prophetisch aus Israel lesen, dass dort um den Mittelpunkt der Erde herum ein Umkreis geschaffen wird, eine Sperrzone, und dass der Bedränger lahmgelegt wird und sie nicht mehr bedrängen kann. Das, was für die prophetisch gilt, gilt für uns symbolisch. Da wird der Satan aus dem Himmel heruntergeworfen, dann können wir da droben im Himmel alle Funktionen ausführen. Da schafft er eine Sperrzone und da kann der Verkläger der Brüder nicht immer dazwischen reden, wie er das bei Hiob konnte oder in Zacharia 3 bei dem Hohenpriester Josua. Auch alles das nur nebenbei. Dann, der Tag des Herrn ist ein Tag der Zornglut. Deshalb heißt das nächste Wort Hamad, das heißt Zornglut. Tyrus heißt Fels. Sidon heißt, da steht ein Wort im Hebräischen, oder dieses Wort Sidon, das hat sowohl den Sinn von Jäger oder Fänger. Das ist ein Wort, das wird gebraucht für die, die Fische fangen und für die, die das Wild jagen. Was will er senden an jenen Tagen? Fischer und Jäger. Da kommen eine ganze Menge von Bibelstellen dazu. Und dann Askalon, das heißt Feuer der Schande, da müssen sie durch jene Glut hindurch, wo für sie auch die Schande getilgt wird. Ich kann die Stellen nicht dazu sagen, die Parallelen. Dann kommt Gaza, heißt starke Feste, oder so viel wie das Wort Starkenburg oder Bollwerk. Dann kommt Astor, das heißt verzehrendes Feuer. Feuer, die Paläste in Astor verzehren und so weiter. Philister heißt eigentlich die Vertriebenen, die Ausgewanderten. Der Sinn des Wortes ist genauso viel etwa wie der Wort Sinn von Emigranten. Nicht wahr? Emigranten, solche, die emigriert, die ins Ausland geflohen sind. Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verwiesen. Die haben zum Gericht des großen Tages mit Ketten unter der Finsternis verwahrt. Da seht ihr, wer die Uremigranten sind. Das sind nicht ein paar, die aus Deutschland oder aus Palästina durchgegangen sind oder sonst wo. Und dann kommt Egron, das heißt Zerstörung oder Ausrottung. Und dann kommt die Jebusita, das heißt die Zertreter. Die Zertreter, die Zerstampfer. Da sehen wir sämtliche Namen, die hier stehen. Sie haben es alle ohne Ausnahme mit Gericht und mit Reinigung, mit Zerstörung, mit Feuer und so weiter zu tun. Ich muss da an diesen Stellen, die eigentlich noch in das Gebiet dessen gehen, was uns unser Bruder Dreher sagt, ich wollte das noch zur Ergänzung sagen, da muss ich aufhören mit diesen Stellen.
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette jetzt bitte wenden.
Aber im Zusammenhang haben, damit uns das Nächste umso klarer wird, was kommt. Wir sehen diese ganzen Dinge, die sich da abspielen, die haben zu uns eine lebendige Beziehung und wir müssen uns bei dem Lesen des prophetischen Wortes endlich einmal davon freimachen. Entschuldigt, wenn ich eine persönliche Erfahrung sage. Ich kam ja an Ostern 1910 zum Glauben, aber wenn in den Jahren 1910 oder 1908 oder 9 oder 10 irgendein Bruder etwas aus den Propheten las, dann kann ich euch sagen, dass ich mindestens 95% nicht verstand davon. Dann habe ich mich jedes Mal geärgert. Ich war denn innerlich richtig böse, die hätten nach meiner Meinung nicht über meinen Kopf reden sollen. Heute kriege ich das Kompliment manchmal zurück. Erstattet. Aber damals habe ich das ja auch gemacht, ich habe das den anderen ja auch angehängt. Die haben mir über meinen Kopf geredet und habe ich mich geärgert über sie. Die hätten nach meiner Meinung was Erbauliches sagen sollen, dass mein Herz beruhigt gewesen wäre. Das hat allen Grund gehabt, manchmal beruhigt zu werden, weil es manchmal sehr unruhig war. Geschwister, Ich weiß, dass ich damals diese ganze Prophetie so mehr oder weniger betrachtete unter dem, ach, das ist, was da bei den alten Juden passiert ist, das interessiert mich nicht. Mir geht es darum, ihr wisst ja, gegenwartsnah, nicht wahr, und evangelistisch, wenn da einmal gekommen ist und ihr versteht recht, wie ich sage, und hat uns die Hölle heiß gemacht, ich habe sie manchmal heiß gemacht, ich brauche nur an den alten Bruder Binder zu denken oder an alle die ehemaligen Zeltprediger, die uns manchmal heiß gemacht haben. Unter dem Eindruck stand ich, das war damals nach meiner Meinung für uns das Rechte. Weil ich das damals nicht verstanden habe, da ist mir aber eins klar geworden dran. Prophetie, das ist ein Sonderfall, das heißt, ich darf das mal so sagen. Man kann eine Lehre einem anderen einigermaßen verstandesmäßig klar machen. Das hat man sogar mit der Lehre von der Rechtfertigung versucht und hat leider aus der Rechtfertigung eine Lehre gemacht, wo es ein Erlebnis sein sollte, ein Leben. Aber Prophetie, da versagt die Lehre. Die wird einem entweder enthüllt. Wisst ihr, reden kann man, ob die Sonne scheint oder ob es dunkel ist. Aber sehen kann man im Dunkeln nichts. So ist es mit der Lehre. Lehren kennt ihr, aber Weissagen, das heißt Prophetie aufschließen, das kann man nicht verstandesmäßig. Da gehört die Schau dazu. In der nächsten Nummer der Zeitschrift kommt ein Artikel von unserem Bruder über das Wesen der Prophetie. Er wird ja seinen Namen nicht untergeschrieben haben, aber hier darf ich separat in dem Kreis. Wenn da nur AF drunter steht, dann wisst ihr schon, wer das war. Darf ich hier mal sagen. Und von unserem Bruder Heinz Schumacher kommt auch eine Voraussetzung zum Verständnis der Prophetie. Da versucht unser Bruder Fuhr und auch der Bruder Schumacher nachzuweisen, dass da ganz besondere Voraussetzungen gegeben sein müssen. Und weil die Weissagung niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht wurde. Deshalb kann man dreimal seinen Doktor der Theologie machen, dann kann man mit dem Willen des Menschen in die Prophetie nicht hineindringen. In die Lehrfragen kann man verstandesmäßig eindringen, in die Prophetie nie. Und das ist es, was sie uns auch nie verzeihen können, wenn da irgendwo geweissagt wird und sie haben keine verstandesmäßige Kontrolle, denn das bringen sie nicht unter ihre Kontrolle. Und das ist das, was ihnen gerade so wurden. Deshalb ist es unser Anliegen, dass uns der Herr den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkt, damit wir in diese Dinge hineinkommen. Da will ich nun von den nächsten Versen, soweit es in der Kürze der Zeit möglich ist, noch etwas sagen. Ich will mich in der Hauptsache beschränken dann auf die Verse 11 und 12. Ich hätte ja gern auch über den Vers 15, über die Schleudersteine etwas gesagt. Das wäre dann mich wert, aber das gehört wieder eine extra Bibelstunde. Ich darf ja hier nur einmal fragen. Der bekannteste, der Steine geschleudert hat, ist ja der David. Und wenn ihr in 1. Samuel 17 lest, wie er da den Goliath, den Riesen Goliath, erledigt mit seiner Schleuder, den hat er sofort mit dem ersten Stein getroffen. Glaubt ihr, der David und der Goliath, die da nur so ein kleines Stück voneinander waren, das war nicht weit. Glaubt ihr, der Goliath, der hätte dem David Zeit gelassen, wenn er ihn mit dem ersten Stein nicht getroffen hätte, dann in seiner Hirtentasche zu suchen, wieder einen rauszuholen und den auf die Schleuder zu legen, noch einmal zu schleudern. In der Zwischenzeit hätte er ihn mit seinem Speer längst erledigt. Und doch hat der David 5 glatte Steine aus dem Bach gewählt und hat sie in seine Tasche gesteckt, in seine Hirtentasche. Wenn ihr aber in 1. Chronik 20, Verse 4 bis 8 lest, oder auch im zweiten Buch Samuel, dann etliche Verse in dem zweiten Buch Samuel, in Kapitel 21, die Verse 16 bis 20 steht es dort, dann findet ihr, dass der Goliath noch 4 Brüder hatte. Da steht dort geschrieben, auch diese 4 waren Söhne des Rapha und wurden dem Rapha geboren und wurden erledigt durch die Hand Davids und seiner Knechte. Da hat er nur noch einen erledigt. Die anderen haben seine Knechte erledigt. Da seht ihr, 5 Riesen waren da zu erledigen. Und der David, der hat mit seiner Schleuder den Anfang zu machen mit seinem Stein. Und als er den anderen treten wollte, da hätte der ihn beinahe erledigt. Und da kam dann der Heeroberste Davids und hat ihn erledigt, und dann kamen Davids Anführer über seine Scharen und haben die drei anderen auch erledigt. Auch diese vier wurden dem Rafa geboren und fielen durch die Hand Davids und seiner Knechte. Da haben gleich fünf Schleudersteine geholt. Wenn wir die fünf Sünden Israels in 1. Korinther 10 lesen und sehen dann die fünf Mächte, die dahinter stehen, dann wissen wir, warum das Gesetz auf Stein geschrieben fünfmal dazu gebraucht werden muss, um alle diese Dinge in den Tod zu geben. Denn das Gesetz ist ein Dienst des Todes und der Verdammnis und ist auf Stein geschrieben. Und deshalb müssen diese fünf Dinge ausgerottet werden. Und zwar werden die restlos ausgerottet. Wann? Einmal starb Christus am Kreuz. Der darf nicht wieder gekreuzigt werden. Aber dann haben seine Knechte dafür zu sorgen, dass die anderen vier auch noch erledigt werden. Ich kann das nur im Vorbeigehen sagen. Dann Vers 11. Und du, und des Blutes deines Bundes willen entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, oder aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Kehre zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte erstatten werde. Geschwister, das Doppelte erstatten. Warum soll Israel das Doppelte erstattet bekommen? Wenn ihr Hesekiel 16 aufschlagt, dann findet ihr im 51. Verse von Hesekiel 16, dass Israel seiner Sünden mehr als doppelt so viel gemacht hat wie die schlimmsten Sündenstädte der Heiden. Sodom, Gomorra, Samaria und ihre Tochterstädte haben nichts getan gleich der Hälfte deiner Sünden. Israel hat mehr als doppelt so viel gesündigt. Deshalb sagt der Herr, es wird Sodom und Gomorra im Gericht erträglicher gehen als all denen. Weil Israel mehr als doppelt so viel gesündigt hat. Deshalb, ich sage das in Bezug auf das, was der Bruder Dreher heute früh sagte. Es ist manchem hart angekommen sein, was er sagte von Israel. Und doch tasten wir den reinen und heiligen Gott nicht an, auch nicht in seiner Gerichtsehrlichkeit und Heiligkeit. Warum denn? Wenn das Volk, das das Gesetz hat und mit ihm die Form der Erkenntnis, noch nicht das Wesen der Erkenntnis, die bekommt man erst dadurch, dass der Geist Gottes in uns einsieht, aber die Form der Erkenntnis nach Römer 2, wenn Israel die Form der Erkenntnis hatte und hat trotzdem gesündigt, dann ist seine Sünde schlimmer als die der Heiden, die unwissend ohne Gesetz sündigten. Und deshalb sagt er, wenn ich euch, und das ist einer der Punkte, der für so viele nicht zu verdauen ist, dass sie sagen, warum sollen denn die Nationen darin zum ausgerottet werden, das ist doch eine furchtbare Blutarbeit. Warum soll Israel die denn da abschlachten? Die kann er nicht ausrotten. Zunächst so viel. Ihr wisst, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen, da wurde die ganze Menschheit ausgerottet, mit Ausnahme von Noah und seiner Familie. Und nun fing unter den Kanaanitern, verflucht sei Kanaan, das ist der Sohn Hams, und Ham hat die Blöße aufgedeckt. Diejenigen, die immer, und Ham heißt schwarz, ein Bild auf die Neger, die nicht schwarz sind, weil sie unter der Sonne sind. Denn die Neger, die seit Jahrhunderten in Nordamerika sind, die sind inzwischen nicht weiß geworden, wie die anderen Weißen, die in Nordamerika sind. Das hat einen ganz anderen Grund. Für sie ist das Schwarze Ausdruck der Tatsache, dass sie in besonderer Weise mit den Fürsten der Finsternis, mit der Obrigkeit der Finsternisgewalt und mit dem Fürsten in der Luft, mit dem Obrigen, mit dem Fürsten der Finsternis, dem Satan, in Verbindung stehen. Mit der Obrigkeit der Finsternis. Ich kann darüber jetzt weiter nichts sagen. Verflucht sei Kanaan. Die Schwarzen, die fingen wieder an, mit der Geisterwelt in Verbindung zu treten. Und hätte Gott hier nicht den kranken, ich muss so sagen, den krebskranken Ast am Baum der Menschheit gleich absägen lassen, dann wäre der ganze Baum wieder vernichtet worden. Der Herr sagt sowieso, ihr seid erstorbenes Holz, denn ich bin das einzige grüne Reis am Baum der Menschheit, sagt er. So man das tut am grünen Holz, ihr seid ja altieres Holz. Da hat er dafür gesorgt, dass diese Sünde nicht wieder so um sich griff. Die Sünde des Spiritismus wird es nicht in der Endzeit wieder so sein. Die Menschen werden achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Das bestätigt uns ein Paulus, das bestätigt uns Christus und so weiter, die Schriften des Neuen Testamentes. Warum dieses furchtbare Blutgericht an denen? Damit nicht die ganze Menschheit wieder da hineinverfällt. Aber die, wie Sodom und Gomorra, die sofort hinweggetan werden, die erleiden auch nur einfache Strafe. Dann meinen wir immer, Gott ist aber furchtbar grausam, dass er die wegnehmen lässt. Er hat dadurch verhindert, dass bei denen das Maß der Bosheit voll wurde. Deshalb kommen die mit der einfachen Strafe davon. Aber Israel, dass die ausrottet und trotzdem seiner Sünden noch mehr als doppelt so viel macht, das ist ein schlechter Richter. Ein Richter, der mehr als doppelt so viel gesündigt hat wie der Angeklagte, der hat eigentlich nicht das moralische Recht, Richter zu sein. Und deshalb sagt er, dafür, dass du gewusst hast, um was es geht und hast trotzdem getan, dafür musst du das Doppelte auch erlangen. Du hast doppelt so viel gesündigt und deshalb muss Israel auch für seine Sünden wie vielfältig bestraft werden? Zwiefältig. Doppelt gesündigt, zwiefältig gestraft, dafür aber auch zwiefältig getröstet. Es heißt nicht tröstet mein Volk, sondern tröstet, tröstet mein Volk. Und alles, was sie erlitten haben, verzeiht, wenn ich den Ausdruck gebrauche, weil sie der Polizeidiener Gottes auf Erden waren. Das bekommen sie deshalb, weil sie halt von ihm aus für dieses Amt verpflichtet waren. Das bekommen sie deshalb auch doppelt erstattet. Er musste sie doppelt strafen für ihre doppelte Sünde. Aber er tröstet sie auch doppelt und erstattet ihnen alles doppelt. Und nun kommt etwas, das ist ganz groß. Er sagt, nicht nur die, die dann leben auf Erden, die Juden, die kommen damit ins Reich. Sondern hat er nicht denen geschworen, den 600.000 Mann, er wollte sie in das Land bringen, damit schon Honig fließt, und weil sie das Wort nicht mit dem Glauben vermischten, hat er kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, hat sie alle in der Wüste dahin gestreckt. Nur Josua und Kaleb nicht. Jetzt liegen die schon 4000 Jahre bald dort im Sand der Wüste. Wenn dann nach Hesekiel 36 die lebenden Juden aus allen Nationen gesammelt sind, dann sagt er, die Toten werden auch auferweckt. Und dann lässt er seinen Geist der Weissachen ausgehen über die Totengebeine in der Wüste. Und weil die meisten Menschen keine Erklärung dafür haben, und dann sagen sie, das ist noch einmal dasselbe wie in Kapitel 36, nur ist das jetzt anders ausgedrückt. Nein, in Kapitel 36 lässt er die lebenden Juden aus allen Nationen sammeln. Und in Kapitel 37 sagt er, ich habe doch damals geschworen, dass ich sie wohin bringen wollte? Ins Land. Die musste ich damals, als sie sagten, wären wir doch in der Wüste gestorben. Da musste ich ihnen nach ihrem Glauben tun, da sind sie gestorben. Aber ich muss doch auch daran denken, dass ich endlich einmal meinen Eid einlese. Und da lässt er Weissagen über sie und dann werden sie entlassen. Und zwar ist inzwischen das Blut des neuen Bundes geflossen. Und da können sie aufgrund dieses Bundesblutes, denn das Blut von Becken und Kälbern und Stieren, das bei der Einweihung des ersten Bundes gebraucht wurde, das genügt nicht, um von da unten herauszubringen. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Um des Blutes des Bundes willen entlässt er dann auch die Gefangenen aus der Gruppe, in der kein Wasser ist. Zwei Bilder dazu. Lukas 16, der reiche Mann, der war irgendwo, wo kein Wasser war. Und dann hat er gebeten, der Abraham möge nur den Lazarus schicken, den, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche. Seine Zunge quiel. Ein Tröpflein Wasser wäre ihm das alles wert gewesen. Die Grube, in der kein Wasser ist, das ist ein besserer Ort. Und aus der Grube, in der kein Wasser ist, da kommen die Gefangenen heraus. Das heißt, aus jenen edlen Bezirken des Totenreiches, in der nichts ihre Seele erquickte, der sie in jenem elenden Schlag- und Dämmerzustand, von denen, uns das Alte Testament so viel berichtet waren. Aber hat nicht der Schächer am Kreuz, wenn ihr Lukas 23, die Verse 39 bis 43 lest, wo der Schächer am Kreuz, der eine der beiden Übeltäter, sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber dieser hat nichts getan, was der Strafe oder des Todes würdig wäre. Und dann sagt er zu ihm, und das Wort ist entscheidend, Herr. Er hätte ihn mit einem anderen Namen nennen können. Er hätte gesagt, du bist doch ein Prophet oder sowas. Was sagt er dort an jener Stelle? Herr, niemand kann Jesus einen Herrn heißen und den Heiligen Geist. Dem hat in seiner Todesstunde der Heilige Geist etwas aufgeschlossen, was er in seinem ganzen traurigen Sinnenleben nie verstanden hat. Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Königreich kommst oder in deiner Königswürde. Da hat ihm der Herr gesagt, dann, wenn die Erde einmal sein wird, wie der Garten Erden, wie das Paradies, da darf auch wer dabei sein. Du wirst mit mir im Paradies sein. Ich will über die zweierlei Möglichkeiten des Lebens da nichts sagen. Aber der ist dabei, das ist sicher. Das geht alles zu Juden an. Und deshalb erstehen zu Beginn des Tausendjahrreiches in dieser großen, gewaltigen Auferstehung alle die Juden aus, die er auch dort in der Wüste dahin gestreckt hat. Und das tut er um seines Eides willen. Oder steht in deiner Bibel nicht, das ist von keinem anderen Volk geschrieben. Die Auswahl aus Gnaden, die Masse geht durch Bestrafungsgericht. Und also wird ganz Israel gerettet werden, steht auch für sie. Da sind sie beisammen. Endlich sollt ihr mal alle beisammen sein. Ihr wart so lange Schwanz gewesen in der Völkerwelt, jetzt sollt ihr Haupt sein. Und da braucht er sie alle und dann holt er sie. Das ist ein ganz gewaltiges Ding. Ich muss der Zeit halber wohl abbrechen. Ich hätte gern eine Reihe von Bibelstellen jetzt genommen. Ich hätte darauf hingewiesen, zwei, drei darf ich noch schnell sagen oder fünf, ich weiß nicht wie viel. Wenn ihr daran denkt, Epheser 4, 8 bis 10, derselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, oder der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, ist derselbe, der zuvor hinabgestiegen ist in die untersten Erde der Erde. Auf diese Stelle ist genommen aus Psalm 68, 18. Bei Luther ist das Vers 19, der zählt die Versüberschriften als Vers. Der Elberfelder ist Vers 18, da steht: Du bist aufgefahren, du hast Gaben empfangen, die Menschen. Selbst für wen? Selbst für Widerspenstische. Damit Jehova Gott auch unter ihnen eine Wohnung habe. Oder wie der Wille übersetzt, denn die Impfhörer sollen auch wohnen bei Gott. Du bist aufgefahren. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Steht das da? Welchen Teil hat er denn schon gefangen geführt, wenn er Matthäus 27 lest? Damals hat er die Ungerechten, die nichtgläubigen Juden noch nicht mitgenommen. Die kommen erst bei seinem zweiten Kommen, wenn das Tausendjahrreich beginnt. Da kommt ein Schächer am Kreuz und all die anderen, auch die er in der Wüste dahin gestreckt hat. Nach Ezekiel 37 kommen sie dann wieder. Aber die gläubigen Juden, ihr braucht an Hebräer 11 zu denken, da steht in Vers 35, die haben die Auferstehung erlangt, die besser ist. Die dürften bei seinem ersten Kommen schon heraus. Deshalb Matthäus 27 von 51 ab, als die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber nicht der ungerechten Juden, sondern der Heiligen, die taten sich auf. Und die Leiber vieler entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen nach seiner Auferstehung in die heilige Stadt und erschienen vielen. Und da steht in Psalm 68 das große, wunderbare Verheißungswort. Du hast Gaben empfangen wie Menschen. Oder du bist aufgefahren, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Da hat er die aus dem Gefängnis mal rausgelassen, die sein sind, die auf ihn warteten, die Heiligen. Aber für die anderen hat er auch Gaben. Du hast Gaben empfangen im Menschen, selbst für Widerspenstische, damit Jehova Gott auch unter ihnen eine Wohnung habe. Und deshalb, als er hinunterging, dann hat er denen da drunten nach 1. Petrus 3, 18 bis 20, als er getötet war im Fleisch, aber lebendig gemacht im Geist, da ging er in diesem Geist der Lebendigmachung, der Auferstehung hin und hat den Geistern gepredigt, die einst ungehorsam waren. Und dann hat er denen eine Doppelbotschaft verkündigt, lasst mich mit unseren Worten sagen. Denn einen davon, die über jenem Abgrund reden waren, über der großen Kluft reden auf der Seite Abrahams, den hat er gesagt, die da auf der Seite sind, die dürfen gleich mit. Die hat er gleich mitgenommen. Und was hat er den anderen gesagt? Ihr Rebellen, ihr kommt auch dran, aber erst das nächste Mal, wenn ich wiederkomme. Gaben empfangen die Menschen selbst für Widerspenstige. Denn er hat denen gepredigt, die einst ungehorsam waren. Denn einen Empfangenen hat er gesagt, Freiheit auszurufen, den Empfangenen. Ihr seid frei, ihr dürft mit, die Heiligen. Und den anderen hat er gesagt, ihr kommt das nächste Mal dran, die Ungehorsamen. Wenn ihr dann lest, ich darf vielleicht zum Schluss gerade aus Psalm 107 noch etwas lesen. Vorher noch das Wort aus 1. Samuel 2, Vers 6. Das hat die Hannah damals schon gewusst. Jehova tötet und macht lebendig. Er wird die Hölle, wie Luther sagt, wirklicher in den Hades und führt wieder heraus. Und was sagen die Leute? Na, ich habe einen Bruder irgendwo in einem halben Todsuchtsanfall auf einem Pult gestanden und eine Donnerrede losgelassen. Und der letzte Weg, der hieß, es ist auch noch ein Jugendfreund von mir, der letzte Satz, der hieß, es gibt einen Weg in die Hölle, in den Feuersee, aber kein heraus. Ich war nicht dort auf der Versammlung. Ich hätte Ihnen gesagt, entschuldige Fritz, einen Augenblick, lesen Sie gerade noch 1. Samuel 2, Vers 6. Wenn ich dann gelesen hätte, Jehova tötet und macht lebendig, er fährt in die Hölle und fährt wieder heraus. Ich glaube, er hätte kein schlaues Gesicht gemacht, nicht wahr? Wenn man dort bombastisch verkündigt, es gibt einen Eingang in die Hölle, einen Weg in die Hölle, aber keinen Weg wieder heraus. Aber das nur nebenbei. Ich lese Psalm 107 zum Schluss, damit möchte ich für heute aufhören. Psalm 107, die Verse 10 bis 16. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen. Darf ich daran erinnern, dass der Engel, die ihre erste Behausung verlesen, mit Ketten unter der Finsternis verwahrt hat, mit aionischen Ketten. Darf ich daran erinnern, dass in Jesaja 24 von 21 bis 23 steht. An jenem Tage wird Jehova heimsuchen, die Herrscher der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf Erden. Und er wird sie zusammen in die Grube einsperren, wie man Fangen einsperrt. Wird nicht die Herrscher der Höhe heimgesucht, wird nicht in Offenbarung zwischen Satan mit dem Drittel der Engelwelt, das er nach sich zieht, hinunterstürzt, zunächst auf die Erde, und wird er dann nicht im Abgrund gebunden, wo die anderen schon sind, die sperrt er dann alle ein. Aber am Ende der Tage, da wird er sich in Gnaden wieder heimsuchen. Ich zitiere nach dem wieder eben. Also, die sind da unten gefesselt, die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens. Gefesselt in Elend und Eisen. Warum sind denn die da drunten? Vers 11. Weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. Ich darf, wenn man da das Wort widerspenstig liest, dann muss man das Wort widerspenstig in der Konkordanz mal nachgucken. Und da kommt Psalm 68, 18 wieder. Auf Gaben empfangen die Menschen selbst für Widerspenstische, damit Jehova Gott auch unter ihnen eine Wohnung habe. Und nun weiter. Warum sind die da unten? Weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Hexen. Deshalb hat er denen gepredigt, die einst ungehorsam oder widerspenstig waren. Nächster Vers. So beugte er ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten und kein Helfer war da. Wenn ihr Lukas 16 lässt und der reiche Mann sagt, soll doch mal einer rüberkommen und ihm da ein bisschen Wasser auf die Zunge machen und dann sagt ihm der Abraham, das ist für Geschöpfe nicht möglich von uns. Abraham sagt nicht, Gott kenne nicht auf die andere Seite. Aber von uns, da kann keiner hinüber. Und von euch kann keiner herüber. Es ist mir einmal erschütternd klar geworden, ich stand einmal vor einem Gefängnis. Da war ringsum ein tiefer Gefängnishof und dann eine hohe Mauer mit Eisenstäben. Und im vierten oder fünften Stock des Gefängnisses oben, da hat eine Frau ihr Gesicht gegen die Gitterstäbe gepresst und unten, da pressten zwei Kinder ihr Gesicht gegen die Gitterstäbe unten, das war ihre Mutter, die da drüben saß. Dazwischen war der Hof wieder Abgrund. Die Mutter konnte nicht herüber und die Kinder konnten nicht hinüber. Das war mir ein Bild davon. Der Gefängniswärter, der konnte rüber und rüber. Aber die Mutter nicht und die Kinder nicht. Von uns kommt keiner zu euch und von euch keiner zu uns. Aber damit ist nicht gesagt, was Menschen nicht möglich ist, dass das Gott auch nicht möglich wäre. Denn bei Menschen unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Das wollen wir auch dazu schreiben. Und das sehen wir auch hier. Sie strauchelten und kein Helfer war da. Was haben sie da gemacht, weil gar niemand sonst mehr helfen konnte? Da schrien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis. und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Sagt er nicht auch den widerspenstigen Juden dort in Matthäus 23, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Kischlein unter ihre Fliegen? Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr habt nicht gewollt. Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis dass ihr sprecht. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Dieselben ihr, die nicht wollten, dass er über sie herrsche, dieselben ihr, die sich nicht wie Kirchlein versammeln wollten lassen, was werden die mal rufen? Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, das werden sie einmal tun. Da schrien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und den Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie Jehova preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschen. Denn er hat zerbrochen die ehernen Tieren und die eisernen Riegel zerschlagen. Ist nicht auch sogar ein Jakob mit Leid hinuntergefahren in die Grube? Paulus sagt mit Lust hinauf. Jakob sagt mit Leid hinunter. Denn damals war die Auferstehung noch nicht geschehen. Da waren die Verhältnisse im Totenreich noch so, wie sie uns das Alte Testament schildert. Das sind keine guten Verhältnisse. Mit Leid hinunter in die Grube oder mit Lust hinauf zu Christus. Und beim Herrn zu sein, das sind zwei große Dinge. Aber die Menschen, die heute nicht gläubig sind, die fahren heute noch mit Leid hinunter in die Grube. Für die ist das Katakrima, das Verdammungsurteil, noch nicht aufgehoben. Die sind noch nicht freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die unterstehen noch derselben Regelung, wie sie im Alten Testament für die gesamte Menschheit vorgesehen war. Aber für die Auswahlgemeinde, die der göttlichen Natur da lastig geworden ist, heute noch diese Verhältnisse anwenden zu wollen, das ist Torheit natürlich.